Gnade und Friede von dem, der war, dem, der ist und dem, der sein wird, unserem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Amen. Ja, das war eine Herausforderung, als die Ältesten mich gefragt haben, über diesen Text zu predigen. Ich möchte den Text erstmal vorlesen. Wir haben ja schon einiges über den Judas gehört, den Bruder des Jakobus oder den Stiefbruder unseres Herrn Jesus. Er erwähnt aber nicht mal, dass er der Stiefbruder ist, sondern er sagt, der Knecht des Herrn, Knecht oder Sklave, darüber haben wir auch gehört. Vielleicht noch eins vorher. Wann wurde dieser Brief geschrieben? Es gibt sehr viele Parallelen, gerade in dieser Stelle, die wir gleich hören werden, und zwar im zweiten Brief des Petrus. Fast textgleich wird es im zweiten Brief erwähnt, was wir auch jetzt hier hören werden. Das heißt, dass die Bibellehrer davon ausgehen, dass wahrscheinlich dieser Brief zwischen 80 und 90 nach Christus geschrieben worden ist, also nach dem Tod des Petrus, der etwa um 68 nach Christus von Nero hingerichtet wurde. Wir kennen es alle, dass Petrus dann wählte, er sollte gekreuzigt werden, weil er kein römischer Bürger war. So hatte er dann gesagt, er möchte kopfüber gekreuzigt werden, weil er nicht würdig ist, so zu sterben wie der Herr Jesus. Das ist aber eine Sage. Aber was wir wissen ist, dass er seinen zweiten Brief aus dem Gefängnis in Rom heraus geschrieben hat, an die Gemeinde. Und dass es ihm wichtig war, diesen Brief in der Gemeinde vorzulesen, der zweite Petrusbrief, und dass dieser Brief eine prophetische Sicht hatte auf das, was kommen wird. Und wenn wir jetzt in diesem Judasbrief gleich die Stelle lesen, dann werden wir feststellen, dass hier das in der Gegenwartsform geschrieben ist. Das heißt, es ist tatsächlich so geworden, wie Petrus es seinerzeit prophetisch vorausgesagt hat. Ich lese den Text mal vor, aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich fand die eigentlich ganz gut für diesen Text und lasst uns einfach mal zuhören. Doch das alles hält die Leute, die sich bei euch eingeschlichen haben, nicht davon ab, es genauso zu machen, sie, die ihr gottloses Handeln auch noch durch Träume und Visionen rechtfertigen, entweihen ihren Körper, widersetzen sich der Autorität des Herrn und reden abfällig über die Engel, die doch ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind. Der Engelsfürst Michael hingegen gebrauchte nicht einmal dem Teufel gegenüber abschätzige Worte, als er ihn den Leichnam des Moses streitig machte und es deswegen zu einem heftigen Wortwechsel kam, maßte Michael sich nicht an, abfällig über ihn zu urteilen, sondern sagte nur, der Herr soll dich strafen. Ganz anders die Leute, die über das, was sie nicht verstehen, reden, sie mit abschätzigen Worten und das, wovon sie und das, wovon bringt ihnen den Untergang. Wehe ihnen, sie haben den Weg eingeschlagen, den kein gegangen ist. Sie haben sich wie Biliam dafür entschieden, andere irre zu führen, weil sie sich Gewinn davon versprechen und sie stürzen sich selbst ins Verderben, indem sie, wie einst Korach, sich gegen Gott auflehnen. Ein Schandfleck sind sie. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ihr zusammenkommt, denn sie feiern ohne Hemmungen mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Augen haben. nicht das Wohl der Herde Gottes. Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden, ohne den erhofften Regen zu bringen. Bäume, bei denen man nur zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind, abgestorben bis zu den Wurzeln. Wildschäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schandtaten wie Gicht emporschleudern, aus der Bahn geratene Sterne, denen für immer und ewig der Platz in der tiefsten Dunkelheit bestimmt ist. Die prophetischen Worte des Henoch, Nachkomme Adams, in der siebten Generation gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Seht, sagt er, der Herr ist mit seinen heiligen Engeln gekommen, eine unzählig große Schar, um über die Menschen Gericht zu halten. Er kommt, um alle, die ein gottloses, sündiges Leben geführt haben, für all ihre gottlosen Taten zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben. Ja, diese Leute beklagen sich bitter über Gott und sie sind mit ihrem Schicksal nie zufrieden. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeicheln sich bei denen ein, weil sie sich davon einen Vorteil für sich selbst erhoffen. Das ist ein anspruchsvoller Text. Was beschreibt Judas hier? Es sind Scheinchristen, die hier beschrieben werden. Es sind Menschen ohne Ehrfurcht vor Gott, die sogar angeblich Träume und Visionen haben. Sie spotten aber tatsächlich Gott und entweihen ihren Körper. Und sie verspotten sogar Satan, also den Teufel. Das sind eigentlich klare Anzeichen und Aussagen, wie wir sie heute in der liberalen Theologie bekommen. Es gibt keinen Teufel, habe ich noch vor kurzem mit von einem Pastor gehört. Das ist doch ein Hirngespinst aus vergangener Zeit. Aber das ist doch, glaube ich, die größte oder der größte Erfolg, den der Teufel haben wollte, dass man ihn verleugnet. Dann kann er machen, was er will. Der Engelsfürst Michael hingegen gebraucht nicht einmal dem Teufel gegenüber abschätzige Worte, lesen wir in Vers 9. Als dieser ihm den Leichnam des Mose streitig macht und deswegen zu einem heftigen Wortwechsel kam, machte Michael sich nicht an, abfällig über ihn zu urteilen, sondern sagte, der Herr soll dich strafen. Oder im Text könnte man es auch so übersetzen, der Herr bringt dich zum Schweigen. Wir kennen das, als Jesus die Dämonen in Gesare entgegentritt. Er hat nicht mal etwas gesagt. Da kommt der Besessene vor Jesus, fällt auf seine Knie und sagt, was quälst du uns vor der Zeit? Gott hat so eine Macht, dass er nicht mal was sagen muss, um die Dämonen in Schach zu halten. Also wenn Gott kommt, muss Satan schweigen. Aber woher hat Judas genau diesen Text? Denn im Original finden wir im zweiten Buch, machen wir jetzt ein bisschen durcheinander. Genau. Woher hat Judas diesen Text? Er kommt aus einer Überlieferung, beziehungsweise es könnte auch sein aus einem Buch, das verloren gegangen ist. Asuminzi, Moses, das heißt übersetzt die Heimfahrt des Mose. Das Buch gibt es nicht mehr. Es wird aber von Origenes, der um 158 nach Christus gelebt hat, erwähnt. Judas erwähnt dieses Buch aber nicht, sondern er braucht hier nur diese Überlieferung. Im Jüdischen finden wir viele Überlieferungen solcher Art Und das ist eine Besonderheit, die wir auch im Judasbrief eben mehrfach auffinden. So finden wir zum Beispiel eine Erwähnung im Hebräer 11, 35, wo dann gesagt wird, dass ein Ereignis stattfinden wird, dass Menschen bereit sind, für ihren Glauben einzustehen und sterben werden, aber damit sie eine bessere Auferstehung haben. Das finden wir so in der Bibel nicht, obwohl es im Hebräer 11, 35 so erwähnt ist. Es steht aber in einem der Geschichtsbücher, im zweiten Buch der Makkabäer. Dort wird die Geschichte erwähnt. Aber ein zweites Beispiel vielleicht, was wir auch kennen, ist aus dem 2. Timotheus 3, Vers 8. Da erwähnt Paulus die zwei Zeugen, Jannes und Jabres. Das sind die beiden Zauberer in Ägypten, die Mose widerstanden. Wenn wir aber jetzt in der hebräischen Bibel, also in 2. Mose 7, 11 bis 12 lesen, dann finden wir dort keinen Namen Jannes oder Jabres. Gucken wir aber im Targum, also in der aramäischen Übersetzung, dann tauchen tatsächlich doch die beiden Namen Jannes und Jabres auf. So haben wir dann eben auch, dass Paulus eben auch Überlieferungen aus dem jüdischen Hintergrund benutzt im inspirierten Wort Gottes. Und das sind wichtige Informationen, die auch den Text unterstreichen. Aber hier streitet Mose im Vers 9, hier streitet Michael mit dem Teufel um den Leichnam Mose. 5. Mose 34, 4 bis 6. Und da steht, aber niemand kennt das Grab des Mose. Woher hat jetzt Judas diese Begebenheit? Der Engel Michael ist der Erzengel des Volkes Israel. So wird im Daniel 12, Vers 1 geschrieben. Das Grab Mose wurde nie gefunden und wird auch nie gefunden werden, weil der Engel Michael den Leichnam Mose weggenommen hat. Vielleicht konnte durch diesen Streit vermieden werden, dass das Grab zu einem Ort des Götzendienstes oder zu einem Pilgerort verkommt. Also hier ist schon eine Absicht dahinter, dass der Engel Michael den Leichnam Mose wegnimmt. Auch dies ist in einer jüdischen Überlieferung so weitergegeben worden. Vers 10. Ganz anders die Leute über das, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten. Und das, wovon sie etwas verstehen, nämlich ihrem Treiben zu folgen, wie die vernunftlosen Tiere ihren Instinkten. Gerade das bringt ihnen den Untergang. Das kennen wir, dass Menschen, wenn sie über Religion oder über ihren Glauben reden, gerne viel reden. Aber wenn man dann ein bisschen nachhört und ein bisschen nachfragt, merkt man, dass es in der Regel wenig Substanz hat, was darüber kommt. Wehe ihnen, Vers 11, sie haben den Weg eingeschlagen, den kein gegangen ist. Sie haben sich wie Biliam dafür entschieden, andere irre zu führen, weil sie sich Gewinn davon versprechen und sie stürzen sich selbst ins Verderben, indem sie sich wie einst Korach gegen Gott auflehnen. Hier werden drei Personen genannt, Kain, Biliam und Korach. Kain, er war kein Atheist. Aber was hat er gemacht? Er redete mit Gott, aber er hat sich ganz bewusst von Gottes Angesicht wegbewegt. 1. Mose 4, Vers 16. Er hat eine Entscheidung getroffen. Ein sich willentliches Abwenden von Gott. Und das finden wir gerade auch in der Endzeit. Im 2. Thessalonicher 5, Vers 3. Da lesen wir, zuvor muss der Abfall kommen. Der griechische Begriff, der hier steht, heißt Apostasia. Das heißt ein nicht aus Druck, sondern ein aus sich selbst heraus, ein willentliches Abwenden vom Glauben. Und das ist das, was wir heute in unserer Gesellschaft immer mehr entdecken. Dann lesen wir von Bileam. Sie haben sich für Lohn Gottes Liebe im Dienst Gottes eingestellt. Als Beispiel für dieses Verhalten, was Bileam hat, er sollte Israel verfluchen, aber hat er davon Geld bekommen von dem König? Aber er konnte Israel nicht verfluchen. Aber dieses für Lohn und Geldliebe sich in den Dienst Gottes zu stellen, das kennen wir auch in unserer Gesellschaft heute. Ich hatte einen Vortrag von Olaf Latzel, dem Pastor aus der St. Martini-Kirche in Bremen, gehört. Da erzählte er von einer Synode in der evangelischen Kirche und er hatte mit einem Kollegen gesprochen, mit einem Pastor, und hatte ihn mal gefragt, warum bist du denn Pastor geworden? Und dann sagte er ganz gerade raus, ja, da habe ich eine ruhige Stelle, bekomme genug Geld und muss nicht viel machen. Das ist natürlich dramatisch. Aber viel schlimmer ist noch, dass es tatsächlich auch Pastoren gab, die tatsächlich Pastoren geworden sind. Sie waren eigentlich sozialistisch eingestellt und hatten sich dann gesagt, ich werde Pastor, da habe ich einen bezahlten Job und kann in meiner Zeit, die ich Dienst tue, für den Sozialismus Werbung machen. Das ist eine typische Äußerung aus den 68er Jahren gewesen. Aber wir kennen auch das andere. So mancher Prediger im TV, sei es hin oder her, wer auch immer, da wird erstmal ganz viel Geld genommen und dann werden spektakuläre Shows gemacht, um für Gott Werbung zu machen, in Anführungszeichen, mehr noch für sich selbst. Das sind aber Zeichen dieser Endzeit, in der wir leben. Das sind Zeichen, wo dann professionell Sachen gemacht werden, um Geld zu bekommen. Donate first and receive your blessing. Aber viel schlimmer ist noch die dritte Person, die hier erwähnt wird, Korach. Wir kennen die Rotte Korach. Das sind Menschen gewesen, die sich auf der Wüstenwanderung Israels gegen Aaron und Mose gestellt haben und rebelliert haben. Wieso seid ihr die Gesegneten Gottes? Das können wir genauso gut machen, haben sie gesagt. Warum seid ihr was Besseres? Sie haben im Prinzip die Berufung Gottes, die er auf Mose und Aaron gelegt hat, haben sie in Frage gestellt und haben auch das Mose, der das Wort Gottes aufgeschrieben hat, die ersten 5 Bücher, in Frage gestellt. Sie haben Gott in Frage gestellt, Gottes Berufung, die er auf Menschen legt. Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das kann ein Mensch nicht in Frage stellen. Vers 12 bis 13. Ein Schandfleck sind die Leute bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ihr zusammenkommt. Denn sie feiern ohne Hemmungen mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben. Nicht das Wohl der Herde Gottes. Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden, ohne den erhofften Regen zu bringen. Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind, abgestorben bis zu den Wurzeln. Wildschäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schandtaten wie Gicht emporschleudern, aus der Bahn geratene Sterne, denen für immer und ewig ein Platz in der tiefsten Finsternis bestimmt ist. Ein Schandfleck. Im Griechischen steht ein interessantes Wort, Spilas. Dieses Wort bedeutet ein Kliff, also ein Fels unter Wasser, eine Klippe, die für die Schifffahrer eine gefährliche Gefahr darstellen, eine unsichtbare Gefahr, die aber dann umso gravierender ist, wenn man da mit dem Schiff drauf gerät, eine Untiefe. Und der Begriff Schandfleck trifft es nicht wirklich. Aber tatsächlich kommen hier die Menschen in die Gemeinde rein, machen in der Gemeinde mit und durchtränken so die Gemeinde mit ihren hemmungslosen Handeln und mit ihren falschen Aussagen. Interessant die poetischen Formulierungen des Judas hier. Diese poetischen Formulierungen braucht er mehrfach und die finden wir auch bei Jakobus. Und es ist interessant, ein Prediger, der eine Auslegung zu diesen Versen gesagt hat, sagt, hier kann man ganz wahrhaftig erkennen, dass er ein Sohn der Maria ist. Denn wenn wir den Lobgesang der Maria in Lukas 1, 46 bis 55 betrachten, dann finden wir tatsächlich ähnliche Formulierungen poetischer Form, die wir auch hier im Vers 12 bis 13 finden. Das hier wird im Prinzip das Treiben und Fortführen der Scheinchristen beschrieben. Auch Jakobus braucht solcher Form der Rede in seinem Brief. Vers 14. Die prophetischen Worte des Henoch, Nachkomme Adams, in der siebten Generation gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Seht, sagt er, der Herr ist mit seinen heiligen Engeln gekommen, eine unzählig große Schar. Woher hat Judas diesen Ausspruch des Henoch? Auch hier steht die jüdische Überlieferung Pate. Das sogenannte Buch Henoch ist hier nicht gemeint. Das ist gerade zur Zeit im Internet sehr beliebt und, wie sagt man so schön, geht viral. Überall kannst du das Buch Henoch runterladen oder dir anhören mit Animationen durch KI und allem drum und dran. Aber liebe Geschwister, ich warne hier. Das Buch Henoch ist erst um 300 vor Christus geschrieben worden und andere Teile erst nach Jesu, also etwa im Jahrhundert nach Jesu. Das heißt, es ist noch nicht mal ein apokryphes Buch, sondern es ist eine Fehllehre und wird von den Bibellehrern sehr kritisch betrachtet. Aber tatsächlich gibt es die Textpassage, die wir hier eben gehört haben, des Henoch, und das ist aber eine Überlieferung aus dem Jüdischen, die das zweite Kommen, was im Griechischen Parousie bedeutet, unseres Herrn beschreibt. Und zwar ist es das Kommen unseres Herrn mit seinen Heiligen. Ich lese die Textstelle auch aus dem, finden diese Textstelle auch noch. Und zwar kommt Jesus, um über die Menschen Gericht zu halten. Er ist gekommen, um alle, die ein gottloses und sündiges Leben geführt haben, für all ihre gottloses Tun zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich in ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben. Dies ist eine der zentralen Stellen im Neuen Testament, die das zweite Kommen unseres Herrn Jesus mit seinen Heiligen beschreibt und welches Ziel dieses Ereignis haben wird, das sehen wir auch in anderen Stellen im Neuen Testament. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Heiligen wiederkommt, Amen, schreibt Paulus hier. Also auch hier das zweite Kommen unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Warum mit all seinen Heiligen? Weil vorher Jesus kommt und alle seine Kinder zu sich nimmt. Das hat er im Johannes 14, Vers 3 vorausgesagt. Ich gehe zum Vater, eine Wohnung für euch zu bereiten, und ich komme wieder, damit ihr da seid, und hole euch zu mir, damit ihr da seid, wo ich bin. Oder im 1. Thessalonicher wird es auch gesagt, Kapitel 5, wo er sagt, dass wir entrückt werden. Oder 1. Korinther 15, in einem Augenblick werden wir zu ihm genommen werden. das Wort Gottes ihm folgten. Achso, dann gibt es noch eine Stelle aus der Offenbarung 19, Vers 13 bis 14. Und da steht, das Wort Gottes, also Jesus selbst, ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reinen, leuchtend weißen Leinen gekleidet, die Heere des Himmels. Damit ist auch die Gemeinde gemeint. Jetzt der letzte Vers, 16. Ja, diese Leute beklagen sich bitter über Gott und sind mit ihrem Schicksal nie zufrieden. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeißen sich bei denen ein, weil sie sich selbst davon einen Vorteil für sich selbst erhoffen. Die Leute beklagen sich bitter. Ich weiß noch, wir hatten einen Lebensmitteldienst und haben dort viele hundert Leute mit Lebensmitteln versorgt in der Gemeinde. Wir hatten viele freiwillige Helfer, die schon mittwochs die Lebensmittel bei den Geschäften geholt haben, fachgerecht gelagert haben, vorbereitet haben in einzelne Portionen für die Menschen, die dann kamen. Interessanterweise kamen viele ehemalige russische Bürger jüdischer Abstammung zu uns und holten sich Lebensmittel. Dann wurde gesagt, ihr evangelisiert die Juden, das dürft ihr nicht. Das wurde von den Kanzeln der Lehrstühle in der Bonner Universität gesagt. Dann wurde gesagt, wie könnt ihr das machen? Die Leute, den Lehrern ist es egal, was sie sagen. Hauptsache, sie können sich beklagen. Wie steht hier? Bitter beklagen. Ihre Unzufriedenheit kundtun. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeicheln sich ein. Es war uns egal, warum, welche Menschen da kamen. Ob es Juden waren, ob es irgendwelche anderen Bürger waren. Viele kamen, um sich Lebensmittel zu holen. Und es war uns egal, wer kam. Hauptsache, wir konnten ihnen dienen. Aber genau diese beklagenden Reden finden wir immer wieder, auch gerade in unserer Zeit. Bekannte Theologen, Professoren haben hier Aufsätze geschrieben, wie zum Beispiel Rudolf Bultmann. Er schrieb in einem seiner Aufsätze, wo er die pluralistische Gesellschaft beschreibt. Und dort zitiert er Friedrich Nietzsche und sagt, Gott ist tot und postuliert dies als unbewussten Atheismus der modernen Menschen. Das ist interessant. Oder Karl Marx schrieb ein düsteres Trauerspiel, in dem er den Namen Immanuel, Gott ist mit uns, verballhornt in Ulla nehmen. Das ist eine apokalyptische Trauerrede über die menschliche Gesellschaft. Ich glaube, das haben die wenigsten über Karl Marx gehört. Oder Richard Dawkins, der The God Delusion geschrieben hat. Ich wende mich gegen Gott, alle Götter, alles Übernatürliche. Hier sagt er ganz klar, und er schreibt nachher sogar noch, dass alle, die an Gott glauben, verrückt sind. Dies nur, um einige zu nennen. Also hier im Judas 8 bis 16 finden wir ganz viele Beschreibungen, die wir heute in unserer Gesellschaft, ja und auch in unseren Gemeinden wiederfinden. Es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Und ich sage nur eins, Jesus kommt bald. Amen. Ich möchte uns noch einladen, dass wir gemeinsam eine Zeit des Gebets haben.